die 19. Bildkunst-Kameragespräche mit dem Träger des Marburger Kamerapreises 2017, Luca Bigazzi. Das erste Gespräch führten Professor Dr. Malte Hagner und Andreas Kirchner. Die Sichtung des 1994 erschienenen Films L'America von Gianni Amelio wird empfohlen.
Ja, wir haben jetzt diesen Film gesehen, der ja, man muss sagen, eigentlich auf bedrückende Weise heutzutage immer noch aktuell ist, der ja einerseits ganz stark in einer bestimmten historischen Situation verwurzelt ist, darüber will ich gleich auch noch sprechen, der aber trotzdem auf ja sehr bedrückende Art aktuell ist. Das war sicher natürlich alles nicht abzusehen. Ich denke, darüber sprechen wir. Ich wollte vorher vielleicht noch mal ganz kurz über die Kopie sprechen. Haben wir jetzt eben schon, dass Sie noch mal eben sagen, was wir für eine Kopie hier jetzt gesehen haben.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also das war eine längere Kopie dieses Films, denn die Ausgabe, die zum Festival von Venedig ging, die entstand im Jahr 1993 und der Filmvertrieb wollte eben, dass 20 Minuten herausgeschnitten wurden und deswegen mussten wir das rausschneiden. Und das ist eine Kopie, die wir im Labor wiedergefunden haben. Und meiner Meinung nach ist diese Kopie wesentlich interessanter als die beschnittene Version, sagen wir mal. Das ist ja eigentlich immer so. Also dieser Film wurde in Albanien gedreht und ungefähr anderthalb Jahre nach dem Machtwechsel. Das heißt, die Situation war sehr, sehr komplex in wirtschaftlicher, produktiver, auch menschlicher Hinsicht. Also wir haben da wirklich Situationen angetroffen, die sehr ähnlich sind wie die, die im Film beschrieben werden. Und es ist wirklich so, dass diese Filme normalerweise in der besten Ausgangslage mit 10 Wochen angesetzt werden. Und wir waren insgesamt 24 Wochen in Albanien. Und das war natürlich nicht nur menschlich, sondern auch professionell. Also eigentlich fast 6 Monate waren wir in Albanien im Jahr 1992. Das war echt hart. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Film, denn er handelt von Albanien, aber im Grunde handelt er über oder von Italien. Also die Immigration und Italien ist ja ein Land von Emigrierten. Hier sind ja auch sehr viele Italiener anwesend und das ist natürlich eine skandalöse Situation, die dort behandelt wird, denn moralisch und physisch behandeln wir die Zugewanderten, die oftmals Flüchtlinge sind, als ob sie Kriminelle wären. Und das ist nicht nur institutionell so, sondern es ist eine Wahrnehmung der Bedrohung, die die Bevölkerung hat, wenn sie mit Flüchtlingen zu tun haben. Und das ist wirklich skandalös, weil natürlich der Populismus von rechts das aufgreift und dazu führt, dass allgemein eine Feindlichkeit diesen zugewanderten Menschen gegenüber zum Ausdruck gebracht wird. Und das ist human gesehen wirklich ein Drama. Und das ist im Grunde so eine Art Vorwarnung, denn die Absicht von Gianni war ja die, unsere Immigration zu beschreiben. Und das ist im Grunde ganz anders als das, was die armen Albanier tun mussten. Die Albaner sind wirklich eine ganz tolle Bevölkerungsgruppe. Albanien ist ja im Grunde ein bisschen isoliert gewesen. Das ist von Bergen umgeben. Und Albanien ist ein Land, das human gesprochen eine sehr starke Gesellschaft darstellt. Und das ist etwas, was andernorts oft verloren gegangen ist. Und formell gesehen ist es so, dass die Albaner physisch gesehen im Grunde so wie die Italiener waren, also in ihrer Physiognomie, im Ausdruck der Gesichter ähnelten die sich sehr. Und da gibt es eine ganze, also Gianni, der wollte im Grunde von Italien sprechen, er wollte nicht von Albanien sprechen und das ist so die Grundaussage des Films. Wir haben den Film Anamorph gedreht, das ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, denn Gianni Amelio ist ja ein Regisseur, der auch sehr statische Filme gemacht hat. Ich habe lange mit ihm zusammengearbeitet und er hat wenig Kamerabewegungen gemacht. Das Ganze ist oftmals als Totale, als Nahaufnahme und wir haben die ersten 5-6 Wochen verbracht und ich war daran gewöhnt, dass man immer mit Kamerafahrten, mit Dollys arbeitet und das hat mich sehr beeindruckt. Und nach 5 Wochen dann haben wir einen langen Dialog gehabt mit Enrico Loverso, das ist dieser ältere Hauptdarsteller und ich habe gesagt, ja gut, jetzt machen wir eine Kamerafahrt, jetzt machen wir ein bisschen Kamerafahrten und er hat gesagt, nein, die Kamera bleibt stehen, denn jetzt geht es darum, die Schauspieler anzugucken. Also der Zuschauer soll die Möglichkeit haben, den Schauspieler vorrangig zu sehen. Und das ist etwas sehr, sehr wichtig gewesen für mich. Denn das bedeutet ja auch, was die Regie im Grunde als Anweisung für den Kameramann bringt. Dass man nämlich oftmals einfach anhalten muss. Denn man muss den Schauspielern zuhören. Man muss auf sie achten. Und das ist für meine professionelle Entwicklung eine sehr starke Erfahrung gewesen. Also das war es ganz kurz gesagt. Ja, und dann noch etwas, was sehr, sehr interessant ist. Als ich Gianni getroffen habe, da war ich sehr, sehr jung. Und da hatte ich erst sehr wenige Filme gedreht. Und er hatte die Filme gesehen, die ich gemacht hatte mit Silvio Soldini. Und dann hat er noch einen Film von Mario Martone gesehen. Das war auch ein sehr interessantes Abenteuer. Aber ich war wirklich noch super jung und er war bereits ein sehr bekannter und berühmter Regisseur. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, mit diesem Mythos der italienischen Regisseure zu arbeiten. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe gesehen, du hast einen guten Film gemacht, aber du hast ja auch, und dann sagte er mir den Titel eines Films, den ich schrecklich finde, und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt bin ich erledigt, er wird nie wieder mit mir zusammenarbeiten wollen, aber ich habe dann verstanden, dass man wirklich sehr vorsichtig sein muss, wenn es darum geht, sich zu entscheiden, einen Film zu machen oder nicht zu machen, weil das bleibt in deiner Filmografie natürlich stehen und dann fragen sie dich hinterher, hey, hast du den Film gemacht? Ja, habe ich. Also da kann ich euch nur den Tipp geben, man muss sehr vorsichtig sein bei der Auswahl der Regisseure, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist unter Umständen etwas sehr Gefährliches. Natürlich muss man aufpassen und wenn man dann anfängt, zum Beispiel Komödien zu drehen, dann könnte man da drin enden, dass man nur noch Komödien macht oder man macht Fernseh-Shit und wenn man dann nur Fernseh-Shit macht, dann bleibt man sein Leben lang ein Kameramann für schlechte Fernsehserien und das war im Grunde nie meine Entscheidung, deswegen muss man vorsichtig sein bei diesen Dingen. Ich habe ein bisschen Blödsinn gesagt, sorry, aber
ja, mich interessiert eigentlich vor allem, wie der Film an der Grenze von fiktionaler Geschichte, also Erzählung und dokumentarischer Aufzeichnung operiert. Also wie er sich immer daran eigentlich entlang bewegt an dieser Grenze. Also der Film beginnt ja mit Archivmaterial aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und situiert den Film damit direkt auch nicht nur in der Wirklichkeit, sondern auch in einer geschichtlichen Wirklichkeit, in einer Historie. War auch das von Anfang an klar, diese Rückbindung an die Vergangenheit, die ja schon mit den Bildern beginnt? Und das scheint mir ja auch eine der zentralen Ideen des Films zu sein, dass diese Vorstellungen, die wir von anderen Orten, von Plätzen haben, ganz stark über Bilder, die wir aus dem Film, aus dem Fernsehen haben, geprägt ist. Also wie war das mit diesem Anfang, mit der italienischen Wochenschau?
Ich glaube, dass jeder Film irgendwie ein Dokumentarfilm ist und einen Bezug zur Wirklichkeit hat. Ich könnte niemals als Kameramann arbeiten, wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass wir versuchen, jetzt nicht unbedingt die Wirklichkeit darzustellen, aber etwas in der Wirklichkeit darzustellen. Und da muss der Kameramann auch dran glauben. Das ist eben ein Film, der in Albanien gedreht wurde. Das ist ein Film, der in gewisser Hinsicht eben auch einen dokumentarhaften Charakter hatte, auch wenn das Ganze natürlich eine fiktive Geschichte ist. Aber er musste eigentlich auch unbedingt realistisch sein. Jetzt möchte ich ganz kurz noch über meine Arbeit sprechen. Ich versuche immer, die Kamera so zu führen, dass das realistisch wirkt. Und innerhalb des Begriffs von Realismus, da gibt es verschiedene Facetten. Also das Tageslicht, das Licht der Sonne, das Tageslicht, das auch sich tagtäglich und im Tag selbst verändert, das ist etwas, was interpretierbar ist, je nachdem, wie der Regisseur das möchte und wie das vom Film und vom Drehbuch her gewünscht ist. Also dieses Licht, die Lichtgestaltung ist etwas Unabdingbares und Grundlegendes in jedem Film. Und Filme sind ja nicht meine Filme, das sind die Filme der Regisseure. Ich bin einer der Mitarbeiter der Regisseure und ich bin auch nicht wichtiger als der Gestalter oder der Kostümbildner. Und mein Ziel ist immer, dass ich dem Drehbuch gerecht werde und natürlich den Intentionen des Regisseurs gerecht werde. Wenn dann jemand sagt, okay, ich habe sofort deine Kameraführung erkannt, dann sage ich immer, oh, ich habe irgendwas falsch gemacht, denn das ist ja nicht meine Kameraführung, sondern ich führe die Kamera so, wie Regisseure es von mir verlangen. Und ich bin sehr, sehr glücklich über diese Auszeichnung. Denn in Marburg geht es ja um die Kameraführung, um die Bildgestaltung. Und oftmals wird unsere Rolle ein bisschen übertrieben, denn unsere Bedeutung im Film muss meiner Meinung nach eher reaktive Art sein. Denn es geht vor allen Dingen um die Regisseure und um die Hauptdarsteller, um die Schauspieler, die sich mit ihrem Gesicht offenbaren und die viel mehr riskieren und also ich werde da ein bisschen vorsichtig im Hinblick auf die Bedeutung meiner Arbeit. Ich möchte euch natürlich nicht damit enttäuschen.
Nein, es ging mir jetzt auch gar nicht darum zu sagen, ob das jetzt ein Gianni Amelio oder ein Luca Bigazzi-Film ist, sondern es ist natürlich ein kollaboratives Produkt. Aber sozusagen der Beitrag der Kamera ist natürlich ganz enorm. Ich wollte noch einmal nachhaken im Hinblick auch auf die Historizität der Bilder. Also mir schien es doch Szenen zu geben.
Ich muss ganz kurz noch was sagen, denn sonst. Also das ist etwas Wichtiges, etwas ganz Wunderbares am Film, am Kino ist ja, dass das etwas Kollektives ist. Es geht um kollektive Gestaltung. Also es sind ja sehr viele Leute, manchmal 40, 50 oder 100 Leute, die arbeiten zusammen und kreieren ein Kunstwerk. Das ist etwas, was im Grunde auch dem Menschen selbst innewohnt. Und nur wenige Künste haben diesen kollektiven Charakter. Vielleicht das Theater, aber der Maler zum Beispiel, der malt ganz allein, der Dichter dichtet allein. Und das ist im Grunde das Wunderbare am Kino. So viele Leute arbeiten zusammen und gestalten gemeinsam ein Kunstwerk. Und manchmal kommt da natürlich jetzt nichts Tolles bei raus, aber das kommt halt drauf an. Und das ist meiner Meinung nach das Wunderbare am Kino. Ich bin ein wirklicher Kino-Fan. Ich bin davon besessen. Ich muss ständig ins Kino gehen. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das für mich wesentlich ist. Ich möchte das deswegen noch einmal sagen, eben weil es meine Obsession ist. Das Kino und der Film ist ein kollektives Werk. Und es ist auch toll, dass das eben gemeinsam und kollektiv genossen wird, konsumiert wird. Das habe ich vorhin schon gesagt, wer vorher da war, der langweilt sich jetzt vielleicht. Aber es ist etwas, was wirklich das Kino und den Film auszeichnet. Und ich hoffe, dass es auch nie aussterben wird, denn wir müssen Filme gemeinsam gucken. Denn wenn man das nicht tut, dann kriegt man im Grunde gar nicht das mit, was am faszinierendsten ist beim Kino. Und beim Fernsehen gucken geht einem das völlig ab. Da kann man das gar nicht wahrnehmen. Und das ist im Grunde kein Kinokunstwerk. Also schon die Gefühle, die im Kinosaal selbst entstehen, gehören mit zum Film und zum Kino. Das ist beim einzelnen Zuschauer niemals so. Ich möchte deswegen nochmal darauf zu sprechen kommen. Also wenn es irgendwann mal keine Kinosäle mehr gibt, dann werde ich wahrscheinlich schon tot sein. Aber dann gibt es auch keine wirklichen Filme mehr, meiner Meinung nach.
Ja, aber die Frage nach der Kollektivität bringt mich nochmal auch zur Geschichtlichkeit der Bilder zurück. Also ich hatte im Film ganz stark den Eindruck, dass es ein paar Szenen gibt, die doch sehr deutlich auf den italienischen Neorealismus auch Bezug nehmen, auf Paisa vor allem. Also das war ja auch sozusagen in der Anrede des alten Mannes, Landsmann. Und es gibt dann die Szene mit dem Diebstahl der Schuhe, die sozusagen die neapolitanische Episode aus Paisa sehr deutlich evoziert, auch der Jeep, mit dem herumgefahren wird, diese Höhlen, in denen die Menschen hausen. Also es gab da eine ganze Reihe von Verweisen. Wurde sowas vorher besprochen? Hat sich das ergeben? War das geplant?
Einerseits, aber man muss das natürlich auch relativieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Regisseure den ganzen Film und wie es gemacht werden soll, den Mitarbeitern erklären. Also ein bisschen sagen sie einem schon, aber sie sagen im Grunde so formal, wie sie es haben wollen und wie jetzt der Faktor Zeit, der ist niemals zu unterschätzen, denn wir haben immer hohen Zeitdruck und ich glaube sehr stark an die Empathie, dass man im Grunde etwas auch ohne Worte begreift, dass man begreift, auch wie die Schauspieler sich bewegen und wie die Kameraschwenks gestaltet sind. Das ist ein Miteinander, das oftmals auch ohne Worte passiert. Das ist eben das Gute an der Zusammenarbeit. Also man versteht sich, ohne groß drüber reden zu müssen. Und dann ist es natürlich auch so, dass es erforderlich ist und entscheidend ist, dass man einen kulturellen Substrat, ein kulturelles Substrat hat, was darunter liegt. Also der Weg des Kinos. Und ich bin, seit ich ein kleiner Junge war, obsessiv zum Kino gegangen. Das habe ich ja schon gesagt. Also das ist einerseits sehr wichtig. Aber was wichtig ist, ist auch die Literatur und das Künstlerische. Eigentlich ist es hier vermessen, wenn ich über Kunst rede. Aber es ist wichtig, dass man Bücher liest, dass man Musik hört, dass man reist, dass man Menschen kennenlernt. Und es ist sehr wichtig, dass man neugierig ist. Denn dann versteht man auch die Intention, die Absichten des Regisseurs. Denn wenn man mich fragt, ja, wie habt ihr miteinander gesprochen, ihr Kameraleute mit dem Regisseur? Ja, wir haben über Musik gesprochen. Also wenn ich mit ihm über Musik spreche, dann kann ich trotzdem verstehen, was er beim Film von mir will. Also ich war nie ein großer Fan der Kameratechnik. Also ich finde es unglaublich langweilig, über Linsen oder Ähnliches zu sprechen oder Kameratechnik. Und ehrlich gesagt verstehe ich auch gar nicht so viel davon. Ich glaube auch gar nicht, dass das erforderlich ist. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man reisen konnte, dass man Bücher gelesen hat, dass man neugierig ist und sich das immer erhalten hat. Und auch, dass man irgendwie politisch denkt. Denn das Kino ist auch politisch. Ja. Ja. Und dann gibt es diesen Untergrund, das Substrat und das italienische Kino, das ich ja nicht so stark liebe. Das sage ich auch mit gewissem Scham. Natürlich habe ich das italienische Kino auch gesehen und habe das auch verinnerlicht. Aber ja, Filme des Neorealismus, ja, damit bin ich einverstanden. Also ich wusste natürlich, worüber wir gesprochen haben. Und gerade bei Gianni Amelio war es so, weil ich habe in den Jahren darauf mit ihm einen Film in China gedreht und ich wusste überhaupt nichts über China. Und das war für mich echt unangenehm. Ich war nicht in der Lage, ein Haus auszuleuchten, weil ich einfach nicht wusste, wie die Chinesen leben. Also es hat da vor Ort hier eine Mine vorher gegeben, aber irgendwie haben die es dunkel im Haus oder haben die Neonlampen. Also diese ganze Realität, die chinesische Wirklichkeit, die kannte ich nicht. Und in Albanien war das so, da bin ich rumgereist und ich habe dann einfach gesehen, dass es da eine gemeinsame Verwurzelung gibt. Also mein Italienischsein hat auch Wurzeln in Albanien. Wir sind uns ähnlich und ich habe wirklich diese Misere, also diese Notlage in Albanien eben persönlich erlebt. Und das ist eigentlich das Wichtige gewesen.
Ich würde gerne nochmal auf zwei Aspekte eigentlich zurückkommen, die schon mal so angerissen wurden. Das eine ist der Neorealismus, das andere auch nochmal, und das hängt damit zusammen, eigentlich diese Schwelle zwischen Dokumentarfilm und Fiktion. Und zwar würde ich das an den Darstellern festmachen wollen. Also ich habe das Gefühl, dass es da eine besondere Interaktion in dem Film gibt zwischen den Darstellern, ich sage jetzt bewusst nicht Schauspielern, und der Kamera. Das kommt ja irgendwie öfters vor, dass dann gewunken wird, dass die Leute direkt in die Kamera reinschauen, was auch untypisch ist. Und eine Szene ist mir heute aufgefallen, kurz vor dieser Einstellung mit dieser Mutter Teresa-Figur, dass das kleine Kind die Kamera anfasst oder so. Ja, vielleicht können Sie dazu was sagen, wie da die Interaktion mit den Leuten vor Ort war. Lag das daran, dass das Laien waren und keine professionellen Schauspieler?
Also es gab keinen einzigen Profi-Schauspieler. Unser Hauptdarsteller, Roziano, das war im Grunde ein sizilianischer Landwirt, ein Bauer aus dem tiefsten Sizilien. Der hat nie vor einer Kamera gestanden, wahrscheinlich war er in seinem ganzen Leben nie im Kino. Aber er ist wirklich ein ganz wunderbarer Mensch. Und alle Personen, die mit uns gearbeitet haben, also das sieht man in diesem Film. Das ist eine nie dagewesene Vielfalt. Also wir hatten unheimlich viele Komparsen, unheimlich viele Extras. Und das ist im normalen Kino in Europa etwas extrem Teures, weil das natürlich aufwendig ist. Aber in Albanien hätten wir hunderte von Personen vor die Kamera stellen können wollen. Wie viele Leute, Gianni, willst du? Ja, 1000. Okay, dann versammeln wir mal 1000 Leute und stellen die vor die Kamera. Das ist natürlich professionell gesehen etwas Wunderbares. Und dann hatten wir auch ein albanisches Team. Und es gab eben sehr, sehr viele von der Filmcrew selbst, die wirklich sehr professionell waren und auch human gesehen ganz tolle Leute waren. die sind auch nach Italien gekommen. Eigentlich ist das nicht die Antwort auf Ihre Frage, aber ich möchte das trotzdem erzählen. Denn einer der Komparsen auf dem LKW, der war 18 Jahre alt, ein super intelligenter Junge. Und Gianni Amelio hat dann beschlossen, ihn zu adoptieren. Es ist praktisch sein Sohn geworden. Und dieser Junge, der ist jetzt der Kameraassistent von mir, der die zweite Kamera führt. Und der lebt jetzt in einem Minidorf in Albanien, in Koplik, im Norden von Albanien. Und das ist der beste Kameramann, den ich jemals gehabt habe, wirklich. Also das ist eine ganz tolle Geschichte, denn die Intelligenz hat mit kulturellen Zwängen und Aufwachsbedingungen nicht zu tun. Also Albanien ist in dieser Hinsicht ein sehr, sehr weit entwickeltes Land, trotz des desaströsen Umfeldes. Ja gut, ich habe auf die Frage jetzt nicht geantwortet. Wie soll ich das sagen? Ja, ehrlich gesagt habe ich Schwierigkeiten, darauf zu antworten, denn ein Dokumentarfilm oder Dokumentarfilme zu drehen, denn wer diese Arbeit macht, der weiß ja, dass man unter Umständen auch ohne Licht arbeitet. Das ist natürlich ein sehr fruchtbares Terrain. Also ich interessiere mich natürlich auch für Politik und ich war ja aktiv für die extreme Linke und ich drehe Filme, weil in meinem Land ja keine Politik mehr stattfindet. Das lest ihr ja, wenn ihr Zeitung lest. Also ich hoffe, dass ich es schaffe, durch den Film auch etwas darüber zu sagen, wie die Welt aussieht, in der wir leben. Und das Kino ist eine sehr, sehr scharfe Waffe in diesem Zusammenhang. Denn da wird ja die Ideologie aufgedeckt, die das Ganze zugedeckt hat. Und Dokumentarfilm ist deswegen sehr interessant, denn ich lerne ja auf diese Art und Weise, Bilder zu gestalten, ohne Licht zu verwenden. Und ich hasse Licht, ich hasse Beleuchtung. Ich setze immer wenig Kunstlicht ein, also ich bin ja auch Autodidakt, ich wusste eigentlich gar nicht, wie man richtig ausleuchtet. Und deswegen habe ich ein echt gestörtes Verhältnis zu Kunstlicht. Ich habe das Licht eher weggenommen, als noch Licht zuzugeben. Und deswegen hatte ich auch Schwierigkeiten, als ich mit dem Kino begann. Und jetzt bin ich endlich frei. Ich habe mich von den Ketten befreit wie Spartacus. Ich muss jetzt nicht mehr mit der Filmrolle arbeiten. Also die Filmrolle ist ein primitives Instrument aus dem 19. Jahrhundert, sehr kostspielig, wenig sensibel, wenig kooperativ, denn da muss man ja unglaublich viel Know-how haben und sich mit dem Instrument gut befassen. Man muss Kinoschulen und Filmschulen besucht haben und die haben so eine eigene Lobby. Und digital, das ist eine ganz andere Welt, die ist viel demokratischer, viel aufgeschlossen, auch für experimentelles Vorgehen. Und dadurch können auch viele junge Leute im Film arbeiten. Und ich kann noch sagen, dass von meiner Warte aus es sich um ein Instrument handelt, das es mich endlich von der Notwendigkeit befreit hat, die Szene auszuleuchten. Das heißt, also das natürliche, das Tageslicht, das kann ich nutzen und dann kann ich das so verwenden, dass ich einfach drehen kann, wie ich es will. Also jetzt komme ich irgendwie auf deine Frage zurück. Das realistische und Dokumentarkino ist das Kino, das es mir, hoffe ich, ermöglicht hat, wirklich schöne Bilder zu gestalten. Das hoffe ich zumindest und ich versuche es. Also. Und es ist klar, dass das natürlich auch konfliktuell ist für andere Dinge, zum Beispiel die Schönheit der Schauspieler und Schauspielerinnen. Also wenn es immer nur dunkel ist, kann man ja nichts davon mitbekommen. Das wäre auch nicht so gut. Also manchmal habe ich Probleme mit den Schauspielern, ehrlich gesagt, weil sie akzeptieren einfach nicht, dass sie nur mit Tageslicht, mit realem Licht arbeiten, weil sie glauben, dass sie schöner aussehen, wenn man das eben künstlich auslichert und sie hoffen, dass man sie noch schöner machen könnte oder sowas. Und ich habe das leider nie gelernt. Und etwas, was ich vergessen habe, noch anzuführen, ist, dass ich diese Arbeit begonnen habe, ausschließlich deswegen, weil ich einfach privat als Fotograf unterwegs war und als Filmer und Kino geliebt habe. Silvio Soldin und ich sind gemeinsam zur Schule gegangen und wir waren Klassenkameraden. Wir haben im Grunde gemeinsam die Schulbank gedrückt und wir haben nicht so viel miteinander gesprochen. Also ich habe Politik gemacht und er nicht. Also deswegen waren wir aber trotzdem Freunde und er hat dann eine ganz tolle Filmhochschule besucht, die New York University. Und dann kam er zurück und hat mich darum gebeten, dass ich sein Kameramann werden sollte. Und ich war irgendwie verrückt und habe gesagt, okay, mache ich. Und wir haben das dann irgendwie gemeinsam gemacht, obwohl ich vorher noch niemals Kameramann gewesen war oder irgendwie Erfahrung hatte. Und ich habe auch niemals eine Filmhochschule besucht. Also ich war ein echter Dilettant. Und ich bin wirklich, habe sehr viel Glück gehabt, weil Silvio hat mich im Grunde gerettet. Und außerdem haben wir gemeinsam gesehen, dass die Realität viel schöner ist als Kunstlicht oder Beleuchtung oder Ähnliches. Wenn ich noch weiter rede, dann laufe ich Gefahr, dass mir der Preis entzogen wird, aus moralischer Unzulänglichkeit.
Das ist bisher noch nicht vorgekommen.
Vittorio Strato, mein Kollege, wenn der hörte, was ich hier erzähle, dann würde mir wahrscheinlich ein Auge rausreißen, aber egal.
Ja, also wir haben zwar ein paar Ausschnitte vorbereitet, aber ich denke, da wir im Moment so gut am Reden sind, reden wir erstmal lieber weiter. Eine Sache, die mir noch bei dem Film jetzt, um nochmal da ganz konkret reinzugehen, aufgefallen ist, ist, dass immer mehrere Sachen gleichzeitig im Bild passieren, dass also immer im Hintergrund an der Seite noch etwas anderes passiert und dass es sozusagen auch weniger so erscheint, dass das, da ist noch ein bisschen Lokalkolorit in Szene gesetzt, sondern dass es eher das Gefühl ist, die Geschichte, die Figuren kommen aus diesem Hintergrund hervor eigentlich und treten auch wieder da hinein. Ich nehme an, dass das natürlich auch was zu tun hat mit der langen Zeit, also 24 Wochen haben wir ja schon gehört, Drehzeit. Also sozusagen, dass man das Gefühl hat, da ist wirklich ein Eintauchen auch in diese Lebensrealität Albaniens geschehen. Und ich frage mich, wie viel ist davon geplant, dass man dann, also diese Szene im Zug zum Beispiel, wenn diese Kamerafahrt durch den Zug hindurch, die dann auch am Ende endet sozusagen. Wir haben dann immer mal wieder Szenen, die auch schon frontal in die Kamera eigentlich gespielt sind, was dann natürlich am Ende nochmal ganz explizit gemacht wird. Aber das scheint mir ja schon im ganzen Film eigentlich vorbereitet zu sein, dieser Blick zurück zum Zuschauer.
Ja, im Hintergrund geschieht sehr viel parallel. Und ich sagte ja schon, dass wir sehr viele Komparsen hatten und wir hatten einen ganz tollen Regieassistenten. Und das ist etwas, was im Grunde ein bisschen in den Hintergrund gerät. Also der Regieassistent, der stellt ja praktisch die Komparsen auf und der macht das ganze Szenenbild im Grunde. Und der war wirklich super bei diesem Film. Und in letzter Zeit wird er weniger drauf zurückgegriffen. Ich weiß auch eigentlich nicht, warum. Und dann gibt es auch Dinge, die relativ gefährlich sind. Zum Beispiel am Anfang, da gibt es ja diese Szene, wo das Tor zugemacht wird, wo die Jungs versuchen reinzukommen und die da steigen dann da drüber. Das ist im Grunde diese Gewalt. Man versucht, über dieses Gitter zu klettern, dann die Polizisten, die wirklich hart zuschlagen. Und das ist ja etwas, was man im Kino oftmals sieht, aber mit den Schauspielern geschieht das nie. Aber hier ist es so, dass die Komparsen wirklich geschlagen wurden. Das war kein Schauspiel. Es tat mir auch unheimlich leid für die. Aber es ist im Grunde diese Wirklichkeit, diese Wahrheit, die in den Dingen selbst liegt. Also das, was im Film geschieht, ist das, was in Albanien in 2 Jahre vorher geschah. Also das ist im Grunde diese Gewalt in den sozialen Beziehungen, die in diesem Film auch sehr deutlich wird. Und dadurch war das auch so real, weil das wirklich geschehen ist. Und eigentlich war das Ungewalt dann dokumentarhaft und gleichzeitig immer auch gleichzeitig fiktiv. Ein bisschen gewagt, aber es hat sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf diese Frage geantwortet habe.
Vielleicht noch was zur Frontalität, also weil ich das sehr auffällig fand, auch zum Teil in anderen Szenen und was dann natürlich sozusagen in diesem wahnsinnig tollen Finale einfach gipfelt mit, wieso, also für mich sind das so wie Dokumentarfotografien von Walker Evans oder so, hat das für mich evoziert, also diese direkten Blicke zurück in die Kamera von, ich nehme an, das waren sozusagen auch Albaner, die dann während des Drehs gefunden wurden.
Ja, ganz genau. Also die Version, die Sie hier gesehen haben, da war es folgendes. Die ganzen Endszenen, dieses Aufeinanderprallen in der Nacht und so weiter, das sind wirklich wunderbare Szenen und die sind dann aus der offiziellen Version herausgeschnitten worden. Also das, was Sie hier jetzt gesehen haben, ist also sehr viel umfassender. Das ist zum Teil noch sehr viel dokumentarischer als der echte Film, der Endfilm. Und Gianni, der Regisseur, hat dann eben gesagt, dass diese Teile herausgeschnitten werden sollten, die für den Erzählstrang nicht so wichtig waren. Das ist zum Teil einerseits spektakulär, aber andererseits sind es eben echte Szenen. Also man muss wirklich mal wissen, über diesen Ofen drüber zu springen, das ist also wirklich schon ungeheuerlich. Und ich hatte das eben schon angesprochen, es gab so eigene Augenblicke, also Gianni ist ein großer Kinokenner, muss man sagen, kennt das Kino der Vergangenheit und der Gegenwart sehr, sehr gut und wusste eben ganz genau, wann man eben diese Szene besonders spektakulär gestalten muss. Und wie ich eben gesagt habe, ist es so, dass man da eben nur auf die Schauspieler schauen muss. Es gibt eben nicht nur Dialogszenen, sondern wirklich ganz wichtige Dialogszenen und auch Komparsen. Es gibt zum Beispiel zwei Schauspieler alleine, der Alte und Michele Di Placido. Und dann diese ganz ruhigen Szenen, das sind wirklich die Augenblicke des Schauspielers. Und dann gibt es natürlich die Gruppenszenen, die Massenszenen mit den Dollys, mit den Kamerafahrten und so weiter, mit der Handycam und so weiter. Da gibt es also eine Szene, die ich sehr, sehr liebe. Das ist relativ am Anfang des Films. Da ist es so, dass die Schauspieler in dieses Lager hineinkommen, wo wirklich alle massiert zusammen festgehalten werden. Und das war übrigens sehr, sehr anstrengend, denn diese Kamera ist sehr, sehr schwer gewesen. Die heutigen Kameras sind sehr viel leichter. Also die anamorphen Bilder sind, die Maschinen sind sehr, sehr schwer. Also das war so, dass dort diese alten Leute im Gefängnis saßen und das waren wirklich alte Menschen, die überhaupt nicht wussten, wo sie waren. Einer hat dann angefangen zu weinen, hat überhaupt nicht verstanden, dass wir einen Film gedreht haben und er hat dann gedacht, dass er einfach ins Gefängnis geworfen würde und hat sie also wirklich, es sind Tränen ausgebrochen. Oder beim anderen war es so, dass er komplett taub war, stumm war und an dem Tag ist es so, dass wirklich unglaubliche Wut geherrscht hat. Irgendwas, immer wenn was nicht funktioniert hat, dann wurde da diese große Wut zum Ausdruck gebracht und das war wirklich sehr, sehr wichtig in dieser Tragödie. Das waren aber echte alte Menschen, das waren keine Kinokomparsen, die wir da eingesetzt haben und das macht eben auch den Unterschied aus, finde ich.
Das ist auch die Antwort, glaube ich, so ein bisschen auf meine Frage von vorhin gewesen, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Das merkt man halt, das meinte ich mit dieser Interaktion mit der Kamera, die ist einfach eine andere. Man hat manchmal wirklich so das Gefühl, als wären die Leute fast überrascht, was da jetzt passiert. Sonst wissen sie gar nicht immer genau, was um sie herum gerade geschieht.
Ja, genau, dieser alte Mann, der da weinte, weil er eben dachte, dass er nochmal festgenommen werden würde, das ist wirklich tragisch real und das ist eben bedeutungsschwanger in diesem Film. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob das genau zur Frage gehört, aber dann finde ich es einfach unfassbar, dass in Italien, ich weiß nicht, wie in Deutschland ist, dass es also da Kameramänner mit gibt, die also nicht selbst an der Kamera stehen. Also sie sagen hier Kameramann in Deutschland, aber sie sprechen dann vom bildgestaltenden Kameramann und wir machen mal den Unterschied zwischen Operator und Kameramann. Und das habe ich nie so in meinem Leben gesehen, diesen Unterschied. Also wenn man einen Film machen muss, dann macht man entweder den Kameramann oder den bildgeschalteten Kameramann. Dann würde ich mich eher als einfacher Kameramann betätigen. Und das ist auch die grundlegende Rolle, weshalb man sich mit Bildern auseinandersetzt. Weil eine gut komponierte Einstellung sehr viel wichtiger ist als alles andere. Das suggeriert ja dem Zuschauer, wo er hinschauen muss. Also es ist nicht nur einfach dieses Rechteck. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu gestalten, hier die einzelnen Schauspieler zu positionieren. Und diese Positionierung lenkt ja auch den Blick darauf, suggeriert etwas. Und das finde ich ganz wichtig. Und meiner Meinung nach ist es die grundlegende Rolle, die wir spielen. Das ist auch die interessanteste Rolle aus menschlicher Sicht gesehen. Denn die nicht-verbale Kommunikation ist ja das, was wir hier erleben in einem Kinosaal. Und ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Aspekt bei unserer Arbeit ist. Und diese nonverbale Kommunikation entwickelt sich ja zwischen dem Schauspieler und dem Kameramann. Und wir hängen eben voneinander ab, gegenseitig. Wir sind eng miteinander verbunden. Und wenn das dann funktioniert, dieses Verhältnis, dann ist das wirklich eine wunderbare Sache. Das ist etwas, was einen unglaublich menschlich erfüllt. Das ist unglaublich. Und eigentlich funktioniert das immer so. Und das ist das Schöne daran. Und meiner Meinung nach ist es so, dass ich für mich sagen kann, dass ich Cameraman bin, also Operatore di Macchina, wie im Italienischen sagen, nicht Bildgestalter. Also Sie haben hier einen Preis übergeben an einen Kameramann.
Und diese direkte Verbindung, das wären dann auch die Bilder, die wir am Ende sehen, sozusagen die einzelnen, ja eigentlich ja Statisten, die dann doch plötzlich als Individuen, als Menschen aufscheinen und zurückblicken. Und das wäre dann auch das Besondere, was das Kino ausmacht.
Ja, also dieses kleine Mädchen, also das wir da ganz am Ende sehen, das hat wirklich ein unglaubliches Gesicht, ein Gesicht, das es heute fast gar nicht mehr gibt in der zivilisierten Welt. Etwas ganz Besonderes. Und bei diesem kleinen Mädchen müssen wir sagen, dass sie sehr viel besser als unsere italienischen Profischauspieler spielt, als Placido und Enrico Verso, muss ich leider sagen für sie. Also die ist echt und die anderen spielen, inszenieren sich eigentlich nur. Und dieses kleine Mädchen überzeugt wirklich ganz natürlich. Und in diesem Film spielt sie also eigentlich als Komparsin unglaublich gut, sehr, sehr authentisch. Das ist ein Film über die Humanität, kein Schauspielerfilm. Also Gianni hat sich eigentlich auch dafür entschieden. Also Placido, Michele Placido ist ein toller Schauspieler, Regisseur und so weiter in gewisser Hinsicht, aber das ist einer, wo du wirklich spürst, dass er spielt. Und das wollte Gianni auch. Also er wollte eben das gegenüberstellen. Also unsere Welt eben, die so falsch ist, so künstlich ist, so fiktiv ist, also so steril mittlerweile geworden ist und wirklich die Wahrheit, Wahrhaftigkeit eines Landes wie Albanien und seine Menschlichkeit. Und das sieht man, glaube ich, auch. Also diese Verlogenheit könnte man vielleicht sagen, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, vielleicht gibt es da gar kein Wort dafür, vielleicht seid ihr ein Land, wo es keine Verlogenheit gibt, aber diese italienische Verlogenheit, Verstelltheit, also dieses sich verstellen in Italien, dieses etwas spielen, ist vielleicht auch der Grund dafür, weshalb Gianni diesen Film machen wollte. Also ein wahres Land gegenübergestellt mit einem korrupten Land. Gibt es dieses Wort, Cialtrone, also Lumperei, Schurkerei, Schlampigkeit, gibt es das im Deutschen?
Ja. Sì, esiste in tedesco, questa
parola. Na, das ist ja super.
Ich musste aber vielleicht doch ein bisschen widersprechen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass sozusagen die Unschuld und das Gute in Albanien herrscht und jetzt kommen die bösen Italiener, sondern es ist ja alles enorm verklammert auch. Also die Albaner singen Toto Cutugno, sie sehen fern, sie reden vom italienischen Fußball. Es gibt dieses Mädchen, was Michael Jackson tanzt. Also sozusagen, es gibt ja eine ganz enge Verklammerung und auch historische Zusammengehörigkeit, wie ja auch der Anfang zeigt.
Ja, ganz genau. Das stimmt schon, was du gerade gesagt hast. Also das, was ich sage, ist natürlich stark übertrieben. Aber Sie müssen natürlich berücksichtigen, dass Italien, das ist ja 1992, 93 gewesen, als wir das gedreht haben. Und da befand sich Italien in einer seiner schlimmsten moralischen, politischen Krisen überhaupt. 92 war das Jahr, wo ein Skandal stattgefunden hat, wo wirklich die alte Politik mit Craxi und so weiter, mit dem gesamten politischen System eigentlich zusammengebrochen ist. Das hat ja Italien
Italien seit der Nachkriegszeit bis 92 bestimmt. Und da müssen Sie daran denken, dass dieser Ekel, die wir vor unserem Land erfunden haben, wirklich da im Mittelpunkt stand. Und Albanien war für uns ganz genau eben diese Reinheit, Klarheit, die Normalität, die wir in unserer Vergangenheit selbst schon verloren hatten. Und wir hatten das sogar so stark verloren, dass 1994 oder 93 eben Silvio Berlusconi an die Macht gekommen ist. Also so stark war das da schon gewesen. Das war also wirklich das absolute Ende der Korruption und wirklich der Untergang der Politik. Und da müssen Sie eben daran denken, dass der Film von Italien erzählt, wie es einmal gewesen ist und Italien, wie es dann eben nicht mehr war. Das ist also wirklich eine politische Bedeutung, die wirklich sehr vorhersehend war, so eine Art Hellseherei. Also der Zusammenbruch der Moral, die in unserem Land natürlich irgendwie noch existierte, aber wirklich in der Vergangenheit erschreckend gewesen ist. Also Berlusconi, der Besitzer von 5 unterschiedlichen Fernsehkanälen war, wirklich korrumpt war und so weiter, der ähnlich reagiert hat wie Trump jetzt in Amerika, das mehr oder weniger da das Gleiche. Aber das war wirklich ein grässliches Zeichen für die moralische und politische Korruption, die dann mehr oder weniger auch angeklagt werden musste. Und das war eigentlich der echte Zweck, das echte Ziel dieses Films. Der spricht von Unschuld. Und natürlich waren die Albanier auch ein bisschen kriminell, aber das hat uns dann nicht so stark interessiert.
Ich möchte auch gerne dem Publikum Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ja,
Frau Silber. Das ist gar nicht so sehr eine Frage, aber eine Feststellung. Ich kenne Bilder italienischer Auswanderer in die USA, vor allem sizilianische Auswanderer, und hatte das die Empfindung, dass es auch so gesehen auch ein Film über Italien ist und im Grunde genommen über Emigration per se. Ja, weil diese Bilder haben auf eine bestimmte Art eine unglaubliche Ähnlichkeit, auch die Gesichter haben eine Ähnlichkeit. Diese Gesichter, denen man ansieht, dass sie nicht wohlgenährt sind, dass sie hart gearbeitet haben. Und das fand ich in diesem Film wirklich unglaublich, ja, also wirklich großartig.
Also wenn ich sage, dass das ein Film ist, der in die Zukunft schaut, also weitsichtig ist, dann war das über die Moral in unserem Land 92, 93. Aber dieses Boot ist eben dieses Schiff der Auswanderer, die ausgewandert sind im Zweiten Weltkrieg, die das Mittelmeer verlassen haben. Und das ist wirklich auch ein Film, der damals gültig war, weil er von unserem Land erzählt. Das ist aber auch ein Film, der über jetzt spricht, über die Tragödie der Auswanderer. Und deshalb ist das für mich ein Film, der extrem vital immer noch ist, von seiner Bedeutung her. Sehr, sehr wichtig. Aber so ist es eben genau. So wie Sie sagen. Und dann ist eben auch Folgendes beeindruckend, denn Italien ist ja ein Einwanderungsland, auch ein Auswanderungsland nach Amerika hin und so weiter. Und wir sind jetzt eben ein Land, das ablehnt, das die Leute außen vor lässt. Und das ist wirklich nicht mehr akzeptabel. Wir weisen hier Flüchtlinge ab, die Kriegsopfer sind, also nicht nur wirtschaftliche Flüchtlinge. Wir weisen sogar Kriegsopfer zurück. Und das ist wirklich etwas, was nicht mehr tolerierbar ist.
Mir ist aufgefallen, dass Sie in bestimmten Szenen viel mit Bewegung arbeiten. Also einmal, in der der Hauptdarsteller in eine Menge gerät, machen Sie aus einer Vorwärtsbewegung eine Rückwärtsbewegung, und in der Szene mit dem Zug schwenkt die Kamera aus der Bewegung heraus. War das Ihre Auffassung oder war das in der Regie festgelegt?
Also diese Kamerabewegungen, diese Schwenks sind eigentlich etwas, was auf den Regisseur zurückgeht, und der Kameramann setzt das dann um. Also ein Regisseur wie Gianni Amelio ist irgendwo klassisch von der Regie her, macht aber nicht nur klassische Sache, denn er weiß es natürlich, was es bedeutet, Regie zu machen und wie auch die Beziehung zum Kameramann gestaltet werden muss. Also er gibt sehr, sehr genaue Anweisungen. Der sagt zum Beispiel, wir machen jetzt diese Bewegung und ich mache das. So macht man das als Regisseur. Regisseur. Ich muss natürlich sagen, dass manchmal so ist, ist auch in der letzten Zeit manchmal passiert. Also es gab Jahre, wo die Handkamera wirklich große Schäden in der Kinematografie angerichtet hat und auch im Verhältnis zum Regisseur. Es wurde dann zum Beispiel gesagt zum Kameramann, das machst du jetzt von Hand und das machst du jetzt. Und ich, wenn ich Kameramann, da muss mir einer ja sagen, was ich machen soll, denn du bist ja der Regisseur. Und du gibst mir dann diese Freiheit. Das ist noch was anderes, vielleicht. Ich befürchte aber, dass es in der letzten Zeit eine Generation von neuen Regisseuren gibt, die da andere Vorstellungen haben. Das sage ich auch mit großem Schmerz bei der Inszenierung, Découpage, Einstellungen und so weiter. Also du nimmst einfach die Kamera in die Hand und drehst dich um und bewegst dich da und so weiter einfach so. Und ich glaube, dass das nicht so gut ist. Hier haben wir es wirklich mit einem großartigen Regisseur zu tun, der weiß, wie man die Kamera bedienen muss und was notwendig ist, ob wir eine Totale haben oder eine Nahaufnahme, ob wir eine Kamerafahrt machen und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine wichtige Lektion. Aber wenn man das verallgemeinern will, was hier mit der Handkamera gemacht worden ist, da gibt es tolle Filme, die von tollen Regisseuren gemacht worden sind mit der Handkamera. Aber wenn sich das ein bisschen ausbreitet und ausufert, dann muss man sagen, dass der Regisseur da irgendwo ein bisschen auch seine Möglichkeiten aus der Hand gibt. Muss ich so sagen. Also ich leide sehr darunter. Das schmerzt sich irgendwie so. Also auch, das sind die Schäden, die eigentlich Lars von Trier angerichtet hat, so ein bisschen. Also die Filme von Lars von Trier finde ich toll, aber manchmal reicht es auch so ein bisschen. Also dieses Zittern und so weiter ist manchmal wirklich ein bisschen viel. Also dieses Zittern bei der Handkamera, da ist es so, dass das den Zuschauer auch sehr, sehr stark ablenkt. Denn wenn die Handkamera auf den Schauspieler gerichtet ist, dann kann ich sehen, dass das eine Handkamera ist oder eine andere Kamera. Aber wenn dieses ständige Wackeln da ist, dann habe ich auch manchmal den Eindruck, dass der Kameramann da irgendwie Schwierigkeiten hat, die Kamera richtig zu führen. Und ich denke, das sollte eigentlich nicht so sein. Beim guten Kameramann nicht.
Das ist natürlich auch eine Auffassungssache. Also ich bin ja zum Beispiel, also jetzt, weil wir gerade über die Handkamera sprechen, ich liebe die Handkamera sehr, aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn ich nämlich sage, der Zuschauer setzt sich ja sozusagen in dem Objektiv fest. Was die Kamera sieht, sieht hinterher der Zuschauer. Und für den Zuschauer ist es ein Unterschied, ob er eine ganz technisch saubere Dollyfahrt, die wunderbar alles funktioniert. Das ist etwas, aus meinem Gefühl heraus, etwas Synthetisches und etwas, was ihn ablenkt davon, die Szene sozusagen für sich zu empfinden. So, wenn ich also sage, ich mache eine Handkamera, dann mache ich sie deswegen, weil sie etwas Menschliches hat, grundsätzlich. Die Handkamera zeigt durch ihre Bewegung, durch ihre gewisse Unruhe, sage ich gleich noch was dazu, natürlich, da ist ein Mensch, der sich die Szene anguckt. So wie sich der Zuschauer auch die Szene, die abspielt auf der Leinwand, anschauen würde. So, also ich sage mal, ein menschlicher Untergrund in der Kamerabewegung, das halte ich für sehr wichtig. Es darf nur nicht, Lars von Trier, irgendwas, natürlich ein Störfaktor werden. Dass die Leute aus dem Kino gehen, sagen, mir wird es einfach schlecht, ich kann das Gewackel nicht mehr vertragen. Also versuche ich, also ich habe ja auch so ein bisschen so einen Film gemacht, Das Boot, du kennst den ja sicherlich, ne? Auch in der Enge habe ich mich oft gerade in dem U-Boot, in dem Submarino, mit 50 Menschen, die sich da drin quetschen, ein bisschen wie hier vergleichbar auf dem Lastwagen auch, wie das alles so war. Und ich habe mir dann eben eine Konstruktion mit Kreiselstabilisatoren sowas gebaut, dass die Handkamera, ich habe alles aus der Hand gedreht, ging auch gar nicht anders aus Raumverhältnisgründen. Aber dass das übrig geblieben ist, eine Spur von, es ist ein Mensch, der sich bewegt. Der macht aber nicht so, sondern der macht nur so. Ein Unterton, der nur spürt, da ist was von der menschlichen Bewegung oder von dem Menschen, der diese Bewegung für den Zuschauer vollführt, übrig geblieben. Und das finde ich natürlich ganz ideal. Aber es ist eine Mischung von der Handkamera als eben etwas, was Emotionen für mein Gefühl gut übertragen kann, aber auch, was nicht gleichzeitig sich verselbstständigen darf, ein Störfaktor wird oder dass man dann plötzlich sagt, oh, da kann ja die Kamera gar nicht ruhig halten. Das wäre furchtbar.
Ja, ich habe gerade einen Film gesehen, wo sehr viele Handkameras benutzt worden sind in Amerika. Es waren keine Handkameras, aber da gab es Augenblicke, wo die Kamera nicht bewegt wurde. Das war ein Stativ. Also da hat man praktisch breite Einstellungen gehabt, wo es trotzdem gewackelt hat. Also das hatte auch Sinn. Und wir haben hier über die Tatsache eben diskutiert, dass die Handkamera natürlich also eben auch den Regisseur verantwortlich handeln lassen muss im Hinblick auf die Einstellung. Es gibt aber auch Handkameraeinstellungen, wo man frei spielt. Also da wird zum Beispiel, werden Spuren auf dem Boden gezeichnet für die Schauspieler. Und die Schauspieler sollten ja eigentlich nicht von einer präzisen Position abgelenkt werden. Und die Handkamera macht das leichter. Der Kamera kann, man kann da auch mitgehen. Und ich glaube, diese Sachen mit diesen Zeichen, mit diesen präzisen Zeichen für die Schauspieler, ich glaube, dass das auch eine gewisse Starre ist, die auch mit dem alten Licht zu tun hat. Das Licht wurde eben genau da drauf gehalten. Und wenn wir die beleuchteten Filme gesehen haben, die tollen Schwarz-Weiß-Filme, wo eben der Schatten ganz präzise auf der Stirn lang, das ist das natürlich unglaublich schön. Aber die Schauspieler stehen starr da. Die sind unbeweglich. Das ist aber ein altes Kino von früher. Und ich habe mich jetzt weiterentwickelt, habe versucht, also ich möchte nicht, dass die Schauspieler so geführt werden anhand von Spuren auf dem Boden. Und ich versuche, das Licht eben entsprechend zu setzen. Und ich versuche auch, den Schauspielern zu erlauben, sich frei zu bewegen. Und ich glaube, dass das eben eine Notwendigkeit im modernen Kino ist, der modernen Beleuchtung. Darauf müssen wir uns konzentrieren, denn der Schauspieler muss sich frei fühlen beim Spielen. Also der darf da nicht geführt werden. Und ich glaube, von dem Standpunkt aus gesehen, denke ich, ist die Handkamera ist eine tolle Lösung. Aber es gibt moderne Lösungen auch, die eben die gleiche Freiheit den Schauspielern ermöglichen und wo die Kamera trotzdem stabil gehalten wird. Also da gibt es dann auch diese Slider, die da technisch eingesetzt werden können. Das sind so kleine Wagen, mit denen der Kameramann sich bewegen kann, sich 1-2 Meter mit der Kamera bewegen kann. Und das ist eine Entscheidung des Kameramanns und nicht des Bedieners, des Grips. Und dann hat eben der Schauspieler die Freiheit, sich frei zu positionieren, wie er will. Und trotzdem bleibt die Kamera da stehen, ohne dass sie zwangsläufig dann anfängt zu schwanken und zu wackeln. Aber das haben wir in der Sequenz im Gefängnis gesehen, wo eben diese alten Leute dargestellt wurden. Das ist eine ganz lange Sequenz, das ist eine Handsequenz gewesen. Und das habe ich so gemacht, ich mache solche Sachen und ich bin eben gegen diesen Kontrollverlust, das schon.
Ich habe eine Frage. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie überwiegend mit Laiendarstellern gedreht haben und auch Komparsen. Sie haben auch erwähnt, dass die Drehzeit deutlich länger gedauert hat, als das normalerweise der Fall ist. Aber trotzdem fand ich sehr spannend. Es gibt ja einige Szenen mit sehr großen Menschenmengen auch. Nicht zuletzt auf dem Schiff hinterher die Szene. Und nie guckt irgendjemand in die Kamera. Wie war die Kommunikation da mit diesen Menschenmengen? Wie hat das funktioniert? Also ich fand das sehr beeindruckend, gerade weil es eben Laiendarsteller auch waren.
Ja, ganz genau. Da muss man daran denken, dass wirklich Gianni Amelli ein ganz fieser Regisseur ist. Also es gab sofort Vorwürfe, wurde unglaublich angegangen. Wer das nicht richtig hingekriegt hat und nicht sofort kapiert hat, wo er hinschauen musste und so weiter, der wurde dann etwas angemacht. Also da war wirklich ein Klima des Schreckens am Set. Und das hat eben nicht besonders dazu beigetragen, dass man nicht direkt in die Kamera geschaut hat. Aber meiner Meinung nach ist es eben schon so. Ja, ich glaube, dass die Menschen doch schon ziemlich intelligent sind und genau verstehen, was sie machen sollen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ihr dürft nicht direkt in die Kamera schauen, dann machen sie das auch nicht. Da sind sie schon schlau, auch wenn es 2000 sind. Also, und das war eigentlich nicht das schwierigste Problem. Das schwierigste Problem war, dass man all diese Leute auf das Boot setzen musste, dass alle da draufsteigen mussten auf dieses Schiff. Und das war eine stundenlange Arbeit. Und 3 Uhr morgens haben die Ersten das Boot bestiegen und um 8 Uhr morgens war das dann fertig und dann haben wir 8 Uhr morgens mit den Dreharbeiten begonnen. Und das war wirklich also eine unglaubliche Arbeit, auch für die Kameraleute. Die waren wirklich erschöpft von der Arbeit und man dachte, man würde das nicht aushalten. Und ich glaube, dass das eben auch eine sehr, sehr anstrengende menschliche Erfahrung ist. War wirklich unglaublich schwierig, anstrengend. Das sieht man auch im Film. In den Filmen ist es ja häufig auch so, dass das in Szene gesetzt wird. Das wird dann entsprechend ausgeleuchtet, es werden kleine Stückchen gemacht. Aber die menschlichen Empfindungen, die bei den Dreharbeiten erlebt werden, das ist eben genau das, was wir nachher auch auf der Leinwand sehen. Und das ist wirklich Teil eines unglaublich anstrengenden, langen Projekts, das wochenlang gedauert hat. War eine unglaublich schwere Arbeit. Und ich glaube, das ist das, was wir da wiederfinden. Das haben wir empfunden. Und die, die auf der Leinwand zu sehen sind, haben das genauso empfunden. Das ist ja das Tolle am Kino. Es lügt eben nicht. Es gibt nichts Fiktives. Wenn da was Künstliches ist, dann sieht man das sofort. Das ist tragisch wahr.
Ich würde noch mal gern zurückkommen auf diese sehr interessante These, die Sie vorhin erläutert haben, dass man einen Film dreht, in dem man zeigt, dass die Schauspieler spielen und welche Kraft die Laien haben, wenn man auf der anderen Seite ihre Gesichter, wie das des jungen Mädchens im Film zeigt. Jetzt rekurriert natürlich jeder für sich den Begriff Realismus. Die Industrie sagt, unsere Kameras werden immer besser, es wird immer realistischer. Ja? Was tun Sie, um den Unterschied zwischen den Schauspielern, die Sie darstellen, wie sie spielen, und dem Realismus dieser spontanen, unverstellten Gesichter, was tun Sie in Ihrer Kameraarbeit, um diesen Unterschied wirklich zu etablieren?
Also, da muss ich erstmal Folgendes dazu sagen. Also, ich liebe Schauspieler, da möchte ich nicht missverstanden werden. Eine Beziehung zu Schauspielern ist wirklich ein Frömmigkeitsverhältnis. Also, ich liebe sie aus Gründen der Frömmigkeit. Das sind wirklich arme Schlucker. Die werden hier fragil exponiert in einer Position, die wirklich unglaublich schwach sind. Also man sieht hier also wirklich auch, wie sie altern. Männer, Frauen, ihre Fragilität, all das kommt hier zum Ausdruck. Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr seltsames Verhältnis. Auch einer der Gründe, weshalb ich diese Tätigkeit so liebe, meinen Beruf so liebe. Das ist wirklich unglaublich interessant. Aber das war jetzt eine kleine Klammer, die ich vorausgesteckt habe. Aber ich muss Folgendes sagen. Für die ist das natürlich schön. Irgendwie auch ein Schmerz. Aber ich habe natürlich auch Mitleid mit ihnen. Das ist das Gefühl, was ich da empfinde. Aber dies vorausgesetzt, denke ich eigentlich, dass jedes Mal, wenn ich mit Laienschauspielern zusammenarbeite, zum Beispiel denke ich an all die Male, wo ich das Glück gehabt habe, mit Jugendlichen zu arbeiten, 12-Jährigen, 15-Jährigen und so weiter, dann glaube ich, dass wirklich diese jungen Leute unglaublich vielschichtige Schauspieler sind, manchmal sehr viel mehr als Profi-Schauspieler, sind unglaublich gewandt und so weiter. Und ich würde gar nicht mal unterscheiden zwischen Schauspieler und Laienschauspieler. Ich glaube, dass diejenigen, die Laienschauspieler waren, eigentlich sogar die mächtigsten Gefühle rübergebracht haben. Das ist manchmal wirklich so gewesen. Sie haben nicht all die Sachen, die man also tragisch dann erlernt, also durch ein gemachtes Kino, durch Schauspieler, die zu dem Ort kommen müssen, sich in dieses Licht stellen müssen, in das Licht, in das andere nicht und so weiter. Ich habe zum Beispiel einmal mit einer Schauspielerin gearbeitet, kann den Namen hier nicht nennen, da habe ich wirklich schreckliche Sachen gesehen, da sah man Seitensicht und die hat sich die Hand dahin gehalten. Also was soll ich da machen? Das war das Fensterlicht, das aus ihrem Gesicht sich gespiegelt hat und sie hat sich die Hand dagegen gehalten und ich glaube, das sind Sachen, die nicht geschehen sollten. Das macht mich wirklich verrückt. Das sind Dinge, die dann wirklich den Film falsch machen. Ich hoffe, dass ich das so richtig wiedergegeben habe, dass man es verstanden hat. Aber ich empfinde da Mitleid, ein positives Mitleid, also wirklich auch Mitleid, Frömmigkeitshaltung ihnen gegenüber, Mitleid. Also ich weiß gar nicht. Auf dem Programm steht das jetzt nicht, aber da gibt es zum Beispiel einen Film von Leonardo di Costanza, das ist der Film L'Intervallo, die Pause. Da gibt es Laienschauspieler, das sind zwei Jugendliche, 14, 15 Jahre alt. Und ich würde sagen, dass das wirklich ein unglaublich mächtiger Film ist, weil er Wahrhaftigkeit vermittelt, wirklich auch Unschuld der Jugend. Und da versteht man, was es heißt, Kino zu machen und Schauspieler zu sein. Und das ist wirklich eine Aufrichtigkeit, die da vermittelt wird, die wirklich dafür sorgt, dass es wirklich keine Grenze mehr gibt zwischen Dokumentarkino und Fiktionskino, was wir ja auch haben. Und als Zuschauer das zu sehen, ist wichtig. Das ist also auch wirklich eine unvergessliche Erfahrung, auch für einen Kameramann. Oder wirklich ganz toll. Ich hatte jetzt das Glück eben, dass ich mit Jude Law zusammenarbeiten durfte. im Young Pope, da mussten wir uns 10 Stunden ertragen. Jude Law ist wirklich ein unglaublich toller Schauspieler, war da wirklich dazu gezwungen, lange Szenen zu drehen. 5 Minuten waren das zum Teil, also wirklich sehr, sehr lang und schwierige Szenen. Und das wird dann erzählt. Also ich sage das deshalb auch nur, weil das wirklich ein toller Mensch ist, nicht nur ein toller Schauspieler. Und Jude Law spielt ja den Papst und das ist ja eine lange Rede des Papstes, Nahaufnahme die 2. Woche. Die wir hier gedreht haben und nach 20 Wochen Dreharbeiten, also da war eine kurze Pause, also wir hatten 20 Wochen lang gedreht und dann hatten wir also das Gegenstück zu dieser Nahaufnahme gedreht, wo eben auf dem Markusplatz in Venedig eine Szene stattfindet mit 200 Komparsen, das heißt, die sind digital multipliziert worden, sodass das dann 30.000 waren, also diese 100 Komparsen mussten dazuhören und er stand mit dem Rücken zu ihm und er musste diese Szene spielen, wurde da auch schlecht eingestellt, im Grunde genommen. Also er konnte den Komparsen diese Sachen nicht sagen und die mussten trotzdem zuhören. Und er hat diese 5 Minuten perfekt gespielt und ganz genauso gespielt, als wenn er in der Nahaufnahme stände, weinend, in Tränen ausgelöst, weil er eben wollte, dass die Komparsen das alles mitbekommen und dass sie das Mitgefühl mitverfolgen konnten. Und das macht einen tollen, einen großartigen Schauspieler aus. Da sieht man auch die Grenze zwischen Professionalität und Non-Professionalität. Der ist eben auch ein toller Mensch, ein großartiger Mensch und das war schwierig, anstrengend für ihn. Er hat sich wirklich unglaublich abgemüht hier, um das emotional herüberzubringen. Und er hatte eben der Kamera den Rücken zugedreht und weinte. Und er ist wirklich natürlich genauso ein großartiger Schauspieler, wie er auch wahnsinnig verrückt ist.
Ja, mit Blick auf die Uhr, wir sozusagen brauchen einfach auch noch eine kleine Pause, wenn keine ganz dringenden Fragen mehr sind. Wir haben ja heute Abend und vor allem morgen auch noch Gelegenheit, weiterzusprechen. Dann möchte ich Luca Bigazzi ganz, ganz herzlich danken für dieses erste Gespräch hier und ja, freue mich, wenn wir uns gleich um 20 Uhr in der alten Aula wiedersehen. Danke, Luca.
Ich danke Ihnen für Ihre wirklich ganz tollen Fragen. Vielen Dank.